Wir sind in der Bergpredigt, Maßstäbe, die herausfordern. Ich kann nur sagen, das Thema, die Vorbereitung für den heutigen Morgen, die hat mich schon sehr herausgefordert. Es geht ja um diesen Gedanken, wen Jesus glücklich nennt. Und heute, wie Georg es schon erwähnt hat, geht es darum, glücklich sind die Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Wir haben schon eine ganze Reihe dieser Seligpreisungen, dieser Aussprüche von Jesus in der Bergpredigt gehört. Da ging es um die Armen im Geist, es ging um die Trauernden und es ging um die Sanftmütigen. Und heute Morgen sagt Jesus nicht, glücklich oder selig sind die Gerechten. Weil wer von uns ist gerecht? Sondern Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie werden satt werden. Das verspricht er auch. Aber da, wo Menschen meinen, sie sind ja schon die Gerechten, sie sind gerecht, Jesus sagt, selig sind die, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Gerechtigkeit ist schon allein in diesem Hungern und Dürsten ein Ausdruck oder da kommt etwas zum Ausdruck, dass wir Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben in dieser Welt, weil wir so unwahrscheinlich viel Unrecht erleben, eine Ungerechtigkeit in dieser Welt, die zum Himmel schreit. Nur ein ganz aktuelles Beispiel in dieser Woche. Ja, manchmal kann man ja schon vergessen, wie lange Krieg in der Ukraine ist. Und gleichzeitig eine neue Dimension in dieser Woche, diese unrechtmäßige Annexion von Gebieten durch Präsident Putin. Unrecht, das hier passiert. Unrecht. Aber auch im menschlichen Miteinander geht es nicht immer gerecht zu. Als ich mit Brigitte gestern darüber sprach, über das Thema, da sagt sie, ja, unsere Kinder haben schon oft gesagt, das ist nicht gerecht. Ob das jetzt berechtigt war oder nicht, aber auch Kinder haben ein Empfinden für Gerechtigkeit. Wenn der Kleine mehr darf wie die oder der Ältere oder wie auch immer, und der eine mehr bekommt im Gefühl wie der andere. Wir haben ein Gespür für Gerechtigkeit. Man spricht auch von innerstaatlicher Gerechtigkeit. Ja, machen unsere Politiker immer alles recht? Können sie gar nicht. Genauso wenig wie du und ich alles recht und richtig und gerecht machen können. Wir reden von Gleichberechtigung, von sozialer Gerechtigkeit oder auch von der Generationengerechtigkeit oder heute von Klimagerechtigkeit. Der Wunsch des Menschen ist eine gerechte Weltordnung. Das steckt in uns drin. Wir wollen eine gerechte Welt haben. Und ich glaube, dass ganz tief drin das etwas ist, was Gott in uns angelegt hat. Diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Genauso beschreibt es Jesus. Glücklich sind die Menschen, die da nicht aufhören, diese Sehnsucht in sich zu tragen nach Gerechtigkeit, nach mehr Gerechtigkeit, nach Gerechtigkeit, die wir aus uns heraus und in uns nie haben können. Gerechtigkeit, der Versuch einer Definition. Es hat etwas mit richtig zu tun, dieses Wort Gerechtigkeit, etwas richtig machen oder recht sein. Nicht recht haben, sondern recht sein, also etwas mit unserem Sein, wie wir sind, vor Gott recht sein. Interessant ist, ich interessiere mich manchmal so ein bisschen für die Herkunft des Wortes und ich habe in Wikipedia nachgelesen, im Althochdeutschen, ist das Adjektiv gerett erstmals im 8. Jahrhundert nachzuweisen. Und es bedeutete damals gerade. also geradlinig, richtig, passend. Später steht gerecht für die Gradlinigkeit, für das Angemessene, für das gemäß richtige Handeln. Also authentisch sein, geradlinig im Leben sein. Da merken wir, kommen wir diesem Wort gerecht der nahe. Also die Tugend richtig zu leben, aufrichtig und geradlinig. Aber schaffen wir Menschen das? Mal Hand aufs Herz. Bist du gerecht? Vielleicht ja und nein, werden wir noch sehen. Aber ich als Mensch, aus mir selbst heraus, ich muss sagen, ich bin nicht gerecht. Wir haben 4 liebe Kinder, die alle gleich wertvoll sind. Und ich glaube, dass Brigitte und ich wirklich in all unserem Herzen nicht einen wichtiger achten und höher achten als den anderen. Aber ist es uns als Menschen möglich, immer in allem, auch als Eltern, ich als Vater, da gerecht zu sein? Und jetzt haben wir 3 wunderbare Enkelkinder. Schaffe ich es da, immer gerecht zu sein? Ich muss einfach sagen, da bin ich ein Stück ohnmächtig. Ja, Ungerechtigkeit, warum? Weil wir Menschen sind. Und solange wir Menschen Menschen sind, werden wir ungerecht sein, weil wir nicht immer richtig sind und nicht immer richtig handeln können. Und im Grunde sagt die Bibel, dass wir dieses göttliche Gegenüber verloren haben. Das ist schon ganz am Anfang der Schöpfung. Gott hat uns geschaffen zu einem wunderbaren Miteinander im Gegenüber nach seinem Bilde. Und nur in der Gemeinschaft mit diesem Gott, nur wenn wir diesen Gott anschauen, kann etwas mehr von seiner Ebenbildlichkeit in uns sichtbar werden. Und solange wir Menschen sind auf dieser Welt, werden wir einen Teil dazu beitragen, dass es nicht immer gerecht zugeht. Und so kommt Paulus zu dem Schluss im Römerbrief im 3. Kapitel, da ist nicht einer gerecht, auch nicht einer. Schon von Anfang der Menschheitsgeschichte zieht sich das durch. Denken wir an den Neid, die Eifersucht eines Kain, der seinen Bruder Abel ermordete. Und dieses Blut Abel, so sagt die Bibel, das schreit bis heute. Warum? Weil das Unrecht ein Schrei zum Himmel ist. Wo immer Unrecht passiert, es schreit zum Himmel. Und demgegenüber steht ein Gott, der vollkommen und gerecht ist. Kannst du das glauben? Das ist eine ehrliche Frage, die ich dir stelle. Kannst du glauben, dass Gott in allem, was du erlebst, ein gerechter und guter Gott ist, ein liebevoller Vater, ein Gott, der dich sieht und dich kennt? In 5. Mose 32, Vers 4 steht, und es gäbe viele weitere Stellen, dem anzufügen, vollkommen und gerecht ist alles, was er, was Gott tut. Er ist dein Fels, auf ihn ist stets Verlass, er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Was für eine Aussage. Und diesen Gott, den will man irgendwo kennen, diesen Gott, der so anders ist wie wir Menschen, der das in sich vereint, was wir nicht können, was wir nicht schaffen. Und das sind wir mitten im Thema, das sind wir mitten in der Bergpredigt, denn in der Bergpredigt begegnen wir diesem Gott. Wir begegnen Jesus, dem Sohn Gottes. Und das sind die Jünger auf der einen Seite, und die Bergpredigt beginnt mit dieser Aussage, dass die Jünger zu ihm hintreten. Mit anderen Worten, sie merken, das, was Jesus für uns hat, da will ich ganz nah dran sein. Und da ist auch die Volksmenge, so man hat den Eindruck, eher noch ein Stück auf Distanz. Sie hört zu, bisschen bewertend, beobachtend, fragend. Und das ist auch heute Morgen die Frage an dich: Wo stehst du? Gehörst du schon zu den Jüngern, die nah bei Jesus sind, die diesen Herzenswunsch haben, mit Jesus unterwegs zu sein, oder bist du noch bei der Menge? Und sagst mal beobachten, abwarten. Das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Aber ich wünsche dir, dass du näher kommst, dass du näher trittst zu dem Gott, der gerecht ist und den wir hier hören in der Bergpredigt. Denn hier geht es um die Menschen, er sagt, glücklich zu nennen sind die Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und er beschreibt dieses mit ihm unterwegs sein. Und so geht es heute um diesen Text: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Oder wie die Genfer Übersetzung es übersetzt: Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Hungern und Dürsten beschreibt, was eine tiefe, lebensnotwendige Sehnsucht ist in uns angelegt. Zum Glück schon das Baby, der kleine Jakob, unser Jüngster, der ist jetzt, ich muss dann immer rechnen, ja, der ist schon recht alt, ja. Wird 8 Monate, jetzt habe ich gerechnet, gell? Ihr hattet einen Lacher und ich konnte rechnen, wunderbar. Und der hat gestern wunderbar mitgemacht, weil wir sind ja gerade am Renovieren, die ziehen um in ein Häuschen und da gibt es viel zu tun. Und der Kleine, der ist bei seiner Mama, der wird eingewickelt und da ist er dabei beim Streichen. Er hat gesagt, muss aufpassen, hat einen weißen Hinterkopf, weil er ist immer dabei. Ne? Bei allem, was gemacht wird, ist er dabei, also der ist einfach dabei. Und war auch bei seiner Oma ganz lange glücklich, aber irgendwann hatte er Hunger. Da hilft niemand mehr. Da hilft nur noch die Mama. Nichts anderes hilft beim Hunger. Und Jesus sagt genauso, dieses Hungern und Dürsten, also diese Grundsehnsucht in uns Menschen. Und die Frage ist, wie kann dieser Hunger und dieser Durst gestillt werden? Glücklich, sagt Jesus, sind die Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und Jesus beantwortet dies an einer anderen Stelle. In Johannes 6, Vers 47 sagt er, Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Finden wir hier nicht die Antwort auf das, was Jesus sagt? Glücklich sind die, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Also eine Antwort, die uns Jesus gibt, ist, dass er diesen Hunger und diesen Durst in uns nach Gerechtigkeit stillen kann. Denn er ist das Brot des Lebens. Und wer zu ihm kommt, der wird nimmermehr hungern und er wird nicht dürsten. Bei Jesus werden wir satt. Ist das nicht gut? Es bleibt aber auch noch eine Sehnsucht. Aber bleiben wir mal zunächst bei diesem Gedanken des Sattwerdens. Ich habe 3 Gedanken zu dieser Seligpreisung. Der erste ist Sehnsucht nach Gott, Gerechtigkeit als ein Geschenk zu erleben, dass Gott uns in Jesus Christus schenkt. Er ist das Brot, das uns satt macht, das unsere Sehnsucht, unseren Hunger nach Gerechtigkeit stillt. Er ist es. Gott liebt Gerechtigkeit, er hasst das Unrecht, ohne Frage. Die Bibel ist voll davon. Wenn Gott sein Friedensreich einmal aufrichten wird, dann wird Gerechtigkeit sein. Deshalb lehrt Jesus auch seine Jünger zu beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Denn nur wenn dieser gerechte Gott auf dieser Erde regiert, nur dann kann Gerechtigkeit auch hier sichtbar werden. Bis dahin wird es immer eine Sehnsucht und immer etwas Unvollkommenes sein. Und Gerechtigkeit ist aber ein Geschenk Gottes an uns in Jesus. Er stillt deinen tiefsten Hunger nach Gerechtigkeit, nach dem mit und vor und in Gott recht sein. Kann ich genügen, ist die Frage von vielen Menschen. Und die Frage stelle ich mir auch, wenn ich das Ungerechte in mir entdecke. Und wenn du ehrlich bist, entdeckst du es vielleicht auch in dir. Du kannst immer sagen, andere sind viel ungerechter. Aber ändert es etwas an dem, wie du bist? Nicht unbedingt. Ne? Aber bleibe ich bei mir, nicht bei dir. Du darfst bei dir bleiben, ich bleibe bei mir. Das ist, glaube ich, gut. Und ich denke, nein, ich kann nicht genügen. Ich bin nicht gut genug. In meiner Ehe, in der Familie, meiner Arbeit, meinem Miteinander. Nee, da fehlt ganz viel. Und selbstgerecht möchte ich eigentlich nicht sein, denn das hilft nicht weiter. Ist eigentlich nur ein Trugschluss, ist nur so etwas Blenderisches. Wir kommen immer zu kurz, wir verfehlen eigentlich das Ziel. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nichts anderes, als das Ziel verfehlt. Und wenn du ganz ehrlich bist, wie oft verfehlen wir das Ziel, auch unsere eigenen Werte und Vorstellungen des eigenen, was wir meinen, was wir eigentlich sein wollen, ganz ehrlich, wir verfehlen das Ziel. Und das nennt die Bibel Sünde. Und wie gut ist es, dass ich als Mensch, der fehlbar ist, der unvollkommen ist, nicht alleine damit bleiben muss, mit meiner Ungerechtigkeit, sondern dass es dazu eine Antwort gibt, denn im Grunde bin ich ungenügend. Ich weiß nicht, wie oft du in der Schule so diese Note ungenügend hattest. Also ausreichend war ja schon schlecht, aber ausreichend reicht ja immer noch. Ne? Mangelhaft, naja, es sind Mängel, aber ungenügend. Ist ja, ja. Und ganz ehrlich, vor Gott, jeder von uns, eigentlich wird Gott sagen, ungenügend. Aber da sind wir nicht am Ende. Lesen wir Römer Kapitel 3, Vers 10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Alle sind von dem richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, heißt es da. Keiner handelt so, wie es wäre. Nicht ein einziger. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dann Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus irgendwann kommt? Nein, geschehen ist. Ich glaube, das ist die beste Nachricht für dich heute Morgen, die es wirklich gibt. Die Nachricht, dass in Jesus Christus, du und ich, wir gerecht sein, nicht nur dürfen, sondern sind, vor unserem Gott. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30, da heißt es, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das macht so unendlich frei von dem, ich muss vor Gott noch besser werden, ich muss mich noch mehr anstrengen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, da steht plötzlich wieder das drauf, was schon von Anfang der Schöpfung darauf stand, nämlich sehr gut, nicht ungenügend, sehr gut. Weil wir Menschen es alleine nicht schaffen, hat Gott es getan. Er stillt unseren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Warum? Weil Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und deshalb sagt Paulus mal so ganz praktisch im Philipperbrief, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm, mit Jesus verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet oder die durch meine eigene Leistung ich erwerbe. Auf die Gerechtigkeit will ich nicht setzen, sagt er, sondern vielmehr geht es um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich darf es nur annehmen, das Geschenk. Und heute Morgen gilt das Geschenk immer wieder jedem Einzelnen von uns. Und vielleicht hast du es noch gar nicht angenommen, dann sage ich, heute Morgen ist Geschenkzeit. Nimm an, Was Jesus für dich hat, seine Gerechtigkeit. Er stillt den Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit. All die Anklage in unseren Gedanken, die inneren Gefühle der Verdammnis, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, diese Angst, Fehler zu machen. Jeffrey, der Redner, hat in der Woche uns gerade hineingebracht in die Geschichte des verlorenen Sohnes, die wir so sehr gut kennen. Und vielleicht auch oft die Argumentation, was sagte der Sohn, als er zurückkam? Wenn du sie nicht kennst, lies mal nach in Lukas Kapitel 15 im Evangelium im Neuen Testament. Kannst du nachlesen, dieser Sohn, der wegging von seinem Vater und der irgendwann gedacht hat, es ist gut, wieder zurückzukommen. Und als er kam, da sagte er zu seinem Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Knechte, deiner Tagelöhner, deiner Diener. Und der Vater unterbricht ihn und er setzt ihn wieder ein als seinen Sohn. Gott sieht dich als sein Kind. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Das sind wir. Ja, und wie wichtig ist es, das zu verinnerlichen und jeden Morgen neu und jeden Abend neu das innerlich wahrzunehmen. Am Morgen, bevor du in den Tag startest und am Abend, wenn du dich niederlegst, danke Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Denn bist du doch ganz ehrlich, hast du heute alles gut und richtig gemacht? Vielleicht bis jetzt, aber wer weiß, ne? Und dann finde ich, ich liebe Psalm 17, Vers 15. Habt ihr bestimmt schon öfters aus meinem Munde gehört. Ich aber will schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, indem ich darüber nachdenke, wie gut ich bin. Nein, indem ich erwache an deinem Bilde. Gott sehen, wahrnehmen, über unseren Grenzen, Fehlern und Schwächen als der, der vollkommen ist und der uns in Christus sieht als Kinder dieses Gottes, zu dem wir gehören. Das Geschenk annehmen. Der zweite Gedanke, sehnsuchtgerecht zu leben. Also in diesem Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist ein Gestilltwerden in Jesus, der unseren Hunger und Durst stillt. Aber es bleibt auch eine Sehnsucht in uns nach mehr Gerechtigkeit. Auch nach mehr Gerechtigkeit in unserem eigenen Leben. Nicht einfach nur sagen, es ist gut, wie ich bin, ist alles okay, so will ich einfach sein, muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Ja, ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, als mich zu nehmen, wie ich bin. Aber trotzdem habe ich eigentlich einen Anspruch, mehr dem Bild zu entsprechen, das dem Bild Gottes entspricht, zu dem ich geschaffen wurde. Titus 2 lesen wir, denn es ist erschienen, die heilsame, die heilende, die rettende, die gütige Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, jetzt kommt's, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also Gott erzieht uns auch, dass er will, dass mehr von dem, was er uns geschenkt hat, in uns auch trotz allem sichtbar wird. Gottes unverdienter Zuspruch ist, du bist in Jesus Christus gerecht. Daran kann nichts etwas ändern. Nichts kann uns trennen und scheiden von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus. Aber in diesem unverdienten Zuspruch, und vielleicht liebst du dieses Aber nicht, steckt auch ein Anspruch. Als seine Kinder. Nicht um gerecht zu werden, nicht um besser dazustehen, sondern weil gerechte, geliebte Kinder Jesus folgen. Und wenn wir Jesus folgen, dann wird doch irgendwie das auf unser Leben auch abfärben. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also mit Menschen, mit denen du dich umgibst, das hat doch irgendwelche Auswirkungen auf dich. Also auf unsere Kinder hatte das Auswirkungen. Könnten ihnen manches entdecken von uns. Gutes und anderes, weil wir nicht vollkommen sind. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und als Menschen, die Jesus folgen, wollen wir mehr dieses Bild, das Gott über unserem Leben hat, auch in uns sichtbar werden lassen. Und das ist ein Werk des guten Heiligen Geistes. Andreas Boppert in seinem Buch Unfertig sagt Folgendes: Ein christlicher Glaube ohne das Preisschild Nachfolge ist zwar zeitgemäß, bequem und angenehm, aber auch billig, unattraktiv und leblos. Ja, also nur Christ sein und nicht wirklich Jesus folgen, ist zu wenig. Wenn wir Jesus gehören und sagen, Jesus, ich will dir folgen. Und wo lebe ich und handle ich da vielleicht ungerecht, habe ich mich gefragt. Wo entspreche ich nicht dem Bild von Jesus, das Gott in mir in seiner Gnade sieht? Und da entdecke ich ja immer, wo Egoismus ist, ne? Immer, wo es so um mich selber geht. Da bin ich nicht gerecht. Also Corona-Krise kam das raus, haben die Leute, was weiß ich, alles gehortet und andere hatten nichts mehr. Ist doch ungerecht. Und heute braucht man so Schilder, da ist nur ein, zwei Packungen von dem und warum, damit der andere auch was hat. Und da merken wir, Egoismus macht uns ungerecht. Und wie schnell sind wir bei uns selbst und deshalb oft so ungerecht. Weil wir den anderen auch aus unserer Perspektive beurteilen und betrachten. Und es kann ja nur unvollkommen sein, wenn du den anderen anschaust durch deine Brille. Das sehe ich ja immer nur aus dem, wie ich Dinge bewerte und betrachte. Und da merke ich, es fängt in meinen Gedanken an, ungerecht zu sein. Da fängt es an, wie ich den anderen sehe, über den anderen denke, da ist ein Stück Ungerechtigkeit, die da Raum findet, wenn es nicht gute Gedanken sind, wenn nicht das ist, was Lob und Ehre verdient, wie Paulus es in Philipper Kapitel 3, Vers 8 sagt. Und aus meinem Denken wird es zu Gefühlen und aus den Gefühlen können da manchmal auch ungerechte Handlungen werden. Und da merke ich, Gott, ich brauche mehr. Ich will einen Hunger haben und davon schreibt dieser Text. Ein Hunger haben, gerechter zu leben. Nicht um diesem Gott zu gefallen, sondern weil ich ihm gehöre, weil ich sein Kind bin. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn, zieht an den neuen Menschen, sagt Paulus in Epheser Kapitel 4, der geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also so das Alte ausziehen, immer wieder, also die alten Klamotten, die hängen manchmal an uns, kennst du das? Also denkst du, das habe ich doch schon längst abgelegt. Plötzlich ist es wieder da. Und, ne? Und ich finde es so ein schönes Bild, ausziehen und anziehen. Wir dürfen immer wieder das Neue anziehen, immer wieder neu. So wie du dich abends ausziehst und morgens, ich gehe mal davon aus, dass du es machst, ne? Abends ausziehen, morgen. Und dann auch mal die Kleider vielleicht wechselst, ne? So, ja. Ja, manches gefällt mir so gut, das ziehe ich dann auch gerne lange an. Ne? So. Aber ja, das Neue anziehen, das ist ein schönes Bild. Jage dem Gute nach, sagt Paulus an Timotheus, und Gerechte nach, habe eine Sehnsucht und Hunger. Aber du Mensch Gottes, fliehe das, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Sanftmut war letzten Sonntagsthema, gell? Große Klasse. Ja. Weil ich das lernen darf, sanftmütig zu sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot und der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, sagt Paulus in Römer Kapitel 8, um der Gerechtigkeit willen. Wir leben in diesem Neuen. Dritter und letzter Gedanke. Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit in dieser Welt. Ja, das sollte auch in uns stecken. Nicht nur wahrzunehmen, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Ich habe alles, was ich brauche. Und aus diesem Beschenktsein, Herr, will ich gerechter leben. Ich will, ja, dich mehr widerspiegeln in meinem Umgang mit Menschen. Aber es bleibt auch das Dritte, dass wir hungern und dürsten, dass in dieser Welt mehr Gerechtigkeit sichtbar wird. Schlussendlich, das macht die Bibel klar, wird dieser Hunger nur dann am Ende gesättigt werden, wenn Jesus kommt und sein Reich des Friedens, wenn sein Reich sichtbar ist. Und bis dahin ist es immer die Bitte, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es hat auch eine Auswirkung in unser Leben hinein. Glücklich zu preisen sind alle, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die in dieser Welt auch mehr von Gerechtigkeit sehen wollen. Und dieser Satz ist auch ein Satz, der uns herausfordert. Auch in unserem Alltag können wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Ja? Wo dir Unrecht nicht nur dir begegnet, sondern wo du Unrecht wahrnimmst. Ich glaube, da haben wir Christen auch eine Verantwortung für die Gerechtigkeit einzutreten. Und dazu müssen wir nicht gleich auf die weltpolitische Ebene gehen. Auch nicht auf die bundespolitische, auch wenn es gut ist und wichtig wäre, dass wir da drin sind. Es begegnet uns in unserem Alltag. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, lesen wir in Sprüche 21, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir einen Unterschied machen, da wo wir leben und da wo wir sind. Dass wir der Ungerechtigkeit, wo wir sie erleben, entgegentreten. Und ganz praktisch in den kleinen und großen Dingen, die uns begegnen. Wo begegnet dir Ungerechtigkeit im Alltag? Wo musst du vielleicht eine Stimme sein für jemand anderen? Weil du spürst, da wird jemand ungerecht behandelt. Sich für den Schwachen einsetzen, wo ungerecht ausgesprochene Worte, Urteile, Handlungen, Verhalten da sind, da hungert und dursten wir nach Gerechtigkeit. Und es ist gut, wenn wir unsere Stimme erheben. Ich glaube, dass wir, wenn Gott in uns wohnt, durch seinen Geist ein feines Gespür haben. Nicht, dass wir da vollkommen sind. Es geht auch nicht darum, wir sind besser wie die anderen. Es geht aus dieser Haltung auch ein Stück in Demut, aber wahrnehmen, Dinge auch wahrnehmen, sie in der richtigen Weise auch ansprechen. Sehe du da einen guten Samen in deinem Umfeld. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das bleibt immer noch auch etwas Unerfülltes. Es wird eines Tages, Gott wird es recht machen und Gerechtigkeit sprechen, ohne Frage. Aber bis dahin sind wir auch aufgefordert, Teil dieses Reiches Gottes zu sein, das in dieser Welt etwas von dem hineinträgt, was wir in Christus in uns tragen. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, dazu brauchen wir mehr von Jesus. Alleine geht es nicht und deshalb kommen wir immer mutig vor diesen Thron Gottes, weil wir wahrnehmen, wir brauchen Jesus. Und wie gut ist es, dass du heute Morgen, dass wir miteinander mutig vor den Thron Gottes kommen dürfen. Eigentlich können wir nicht bestehen vor Gott. Aber in Jesus dürfen wir kommen. Und deshalb so einfach nochmal so diese Frage, bist du bei den Jüngern, die nahe zu Jesus getreten sind? Denn das ist das Bild der Bergpredigt, nahe bei Jesus. Oder bist du vielleicht noch beim Volk, bist du noch auf Distanz, auf Abstand? Ich lade dich heute Morgen ein, dass du einen Schritt machst, näher zu Jesus. Und weißt du, es liegt nicht an deinen Worten, es liegt an deinem Herzen. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, Wenn du Ja sagst zu seiner Gerechtigkeit, dann bekennst du gleichzeitig, Gott, ohne dich geht's nicht, es geht nur mit dir. Und ich lade dich ein, so diese Grundlebensentscheidung mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil sie uns herausnimmt aus einem Leben ohne Gott hinein in ein Leben mit Gott. Wenn das dein Thema ist heute Morgen, dann sag einfach Ja zu Jesus. Und ich lade dich ein, gerne am Ende zum Gebetsteam zu gehen, das hinten ist, oder mich anzusprechen. Gerne nehme ich mir nochmal Zeit mit dir, wenn du an diesen ersten Schritten bist, nah zu Jesus. Aber wir als Menschen, die wir vielleicht Jesus schon lange kennen, auch wir brauchen dieses Geschenk der Gerechtigkeit immer wieder neu wahrnehmen. Jesus, du hast mich beschenkt. Ich will schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Dieses Erwachen, dieses Unterwegssein mit Gottes, mit dieser Freude, gerecht sein zu dürfen. Gleichzeitig zu wissen, ja, deine Gnade ist es, die hier ist. Du erlöst, du hast am Kreuz alles für mich getan. Aber auch daraus zu sagen, Gott, ich will mehr leben in deiner Gerechtigkeit. Ich will, dass sie in mir mehr sichtbar ist und ich will auch mutig eintreten für Gerechtigkeit, wo mir Ungerechtigkeit begegnet. Ich lade uns ein, dass wir dieses Lied singen, mutig, mutig komme ich zu diesem Thron Gottes. Warum? Weil seine Gnade, weil allein durch Gnade ich hier stehe. Wie schön ist es, dass wir durch Gnade stehen dürfen in Gottes Gegenwart. Lasst uns das miteinander feiern, auch jetzt in diesem Lied.